Köhler und Arnold. Informativ und kurios.
Herzlich willkommen zu Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und das hier ist unsere Spielwiese. Hier besprechen wir die interessantesten, wichtigsten und vielleicht auch außergewöhnlichsten Themen der Woche. Und Arnold, die Woche war ja ein bisschen speziell.
Ja, es ist die Woche irgendwie des Rückschritts, würde ich sagen, die Woche des Rückschritts und der absolut nicht überraschenden Ereignisse.
Absolut.
Also, oder durchgehend, also wenn wir mal kurz so sammeln, ich meine, Lobbyismus, Vorwürfe bei CDU und CSU kann, ehrlich gesagt, konnte noch nie jemanden schocken, glaube ich. Die Maskenaffäre.
Dass die katholische Kirche keine Homosexuellen segnen möchte, ist jetzt auch keine Überraschung.
Irgendwie, ja, jetzt auch nichts so Neues. Ja, zurück zu AstraZeneca.
Ach ja, Comeback.
Hatten wir auch die Woche, das Comeback von AstraZeneca. Mehr oder weniger gut, die zweite Karriere, die jetzt kommt. Der Lockdown kommt höchstwahrscheinlich wieder. Ja. Wird alles wieder straffer.
Ja, und dann das große Thema Frauen kam ja die Woche auch. Die Türkei hat sich zurückgezogen aus dem Abkommen gegen Gewalt an Frauen.
Ja, also auch da wieder alles so Richtung, gehen wir wieder zurück in der Zeit, reisen wir wieder zurück Richtung Mittelalter und noch viel weiter vielleicht, oder?
Noch weiter, in die Steinzeit. Du.
Wobei, ich glaube, da waren Frauen und Männer wahrscheinlich gleichgestellter, als das jetzt teilweise der Fall ist. Aber ja, wer weiß das schon, es fehlt an Zeitzeugen. Und Fridays for Future-Proteste hatten wir auch wieder. Also es kommt irgendwie so wieder so ein Rückschritt in der Zeit. Aber mit was wollen wir anfangen? Ja, und auch selbst, stimmt, Köhler, unser Thema, ja. Dass wir darüber jetzt tatsächlich zum Einstieg sprechen, ist eigentlich irgendwie falsch. Aber auch Fußball möchte eigentlich wieder zu Zeiten zurück, in denen wir gerade überhaupt nicht leben, nämlich eigentlich wieder so in Vor-Corona-Zeiten zurück. Der UEFA-Präsident hat gesagt, Geisterspiele zur EM, dieses Jahr ist ja das große EM-Jahr im Sommer, Geisterspiele, nö, gibt's nicht.
Er möchte Spiele mit Zuschauern in den Stadien.
Und wer dann nicht mitmacht,
kriegt Haue.
Ja, beziehungsweise kriegt halt kein Spiel. Also da finden halt dann die Spiele nicht statt. Also es ist ein ganz einfaches Ding, aber leere Ränge zur EM, nö.
Gibt's nicht. Und die Niederlande haben ja schon gesagt, sie wollen, dass die Zuschauer zurückkommen in die Stadien. München ist ja da so ein bisschen.
Ja, München sagt halt, es gibt halt eine Infektionsschutzverordnung und an die muss man sich halt irgendwie halten. Also das Argument ist jetzt nicht ganz von zu weisen. Ja. Außer man macht halt so ein Experiment raus.
Mein Stichwort Experiment. Jetzt am Wochenende haben die Berliner Philharmoniker ein Konzert gegeben und zwar mit Zuschauern. Das ist sollte als kleines Pilotprojekt gelten.
Kurze Frage, waren auch bei den Philharmonikern, waren ja dann selbstverständlich vermutlich auch Bläser mit dabei, oder? Ja. Also die Aerosolbläser, meine ich, mit ihren Blasinstrumenten. Also wo du ja einfach nur noch die Krankheiten durch die Gegend bläst.
Ja, also die Bedingung war, dass man überhaupt in diesen Saal kam, natürlich als Musiker und auch als Zuschauer ein negativer Schnelltest. Mhm. Und das lief dann auch so ab, dass alle Zuschauer und alle Musiker mussten sich 20 Minuten vor Konzertbeginn noch testen lassen, beziehungsweise 20 Minuten vor dem Konzertbeginn hatten dann alle ein negatives Testergebnis. Es gab auch kein einziges positives.
War das auch so wie der Spahn ja schon, also war das so, wurde Spahns kreativer Ansatz aus unserer letzten Folge
Mit dem Zelt,
genau, und dann vielleicht da schon ein Getränk, aber also vielleicht war er ja auch zu kreativ. Wurde dieser viel zu kreative Genieansatz von Spahn umgesetzt sozusagen?
Nein, tatsächlich nicht. Es war alles doch ein bisschen medizinischer. Also es waren mehrere Ärzte der Charité dabei und viele medizinische Hilfskräfte, die dann eben auch getestet haben, also so mit einem Drink in der Hand und dem Stäbchen im Nasenloch. Das war jetzt nicht so unbedingt. Aber es gab nur negative Testergebnisse und dann konnte das Konzert starten und war gut gewesen.
War gut gewesen, also vorerst kein neuer Hotspot.
Nein. Ja, nein, es war tatsächlich so, es sollte jetzt schon so ein kleines Beispiel sein, wie es in der Kultur klappen könnte, dass Konzerte und Theaterstücke und alles Mögliche stattfinden kann, wie das eben funktionieren könnte, und das wäre eine Möglichkeit. Ob es jetzt weiter so läuft, weiß ich nicht.
Ja, das war ja auch eigentlich das Öffnungskonzept, das jetzt ab morgen umgesetzt werden sollte. Mhm. Also heute ist jetzt wieder Sonntag. Aber die nächsten Öffnungsschritte fallen ja vermutlich erstmal aus für die Kultur. Schauen wir mal, was da rauskommt. Okay.
Ja, bei der Kirche war ja ist eigentlich auch alles beim Alten.
Ja, da bleibt alles beim Alten. Man hätte ja eigentlich gedacht, also dazu, ich denke, jeder hat es mitbekommen, homosexuelle Paare werden weiterhin nicht gesegnet. Großer Aufschrei. Man hätte aber, ja, muss ich schon sagen, Das schaut Papst Franziskus irgendwie nicht ähnlich, oder? Er war ja so der Hoffnungsträger und er hatte sich ja auch schon oft für Homosexuelle ausgesprochen. Und man dachte so ein bisschen, okay, da geht jetzt die Öffnung los in Richtung Homosexualität, aber jetzt wohl nicht.
Da kam ein dickes, fettes Nein aus dem Vatikan. Und die Begründung ist ja auch irgendwie, das entspreche nicht dem göttlichen Willen. Ja.
Ja, und dass es ja auch eine sündige Praxis sei, sozusagen. Nach wie vor ist es schließt die katholische Kirche den Segen jetzt für einzelne Homosexuelle nicht aus. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Einzelne Personen mit homosexuellen Neigungen könnten gesegnet werden, wenn sie eben sagen, sie wollen nach dem Willen Gottes leben. Also wenn sie darauf in Zukunft verzichten, homosexuelle Handlungen durchzuführen. Dann. Und das ist ja alles schon verrückt, wenn man gleichzeitig auch noch die Woche hat mit dem Kölner Erzbistum und dem riesigen Missbrauchsskandal. Das ist, also, sorry, aber schlechter kann es für die Kirche irgendwie nicht laufen. Absolut. Wasser predigen und Wein trinken, sage ich dazu nur. Also absoluter Widerspruch, in den die Kirche da steht. Und interessanterweise regt sich ja aber Widerstand gegen die Aussage aus dem Vatikan, Homosexuellen den Segen zu verweigern.
Ja, also es haben sich sehr viele Bischöfe dagegen gestellt. Und also gerade hier in Deutschland, unter anderem auch in Würzburg, gibt es auch einen Pfarrer, der auch Unterschriften dagegen sammelt und auch gesagt hat, nö, er wird dieses Verbot ignorieren und weiter segnen. Ist ihm egal.
Ja, auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, hat auch gesagt, der hat sich sehr schnell dazu geäußert und hat auch gesagt, er ist nicht glücklich darüber. Ist jetzt vielleicht sogar noch eine milde Aussage dazu, aber sehr, sehr viele haben sehr entschieden sich dagegen gewandt und gesagt, okay, nee, sie werden das einfach weitermachen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, und dann würde ich sagen, direkt weiter ins nächste Rückschrittsthema. Arnold, oder?
Ja, das nächste Rückschrittsthema für uns Frauen, da war es, muss ich sagen, eine sehr ernste und sehr bewegte Woche, muss ich eigentlich dazu sagen. Also wir haben zum einen ja die Türkei, die aus dem Abkommen ausgetreten ist, sich um den Schutz von Frauen zu kümmern.
Genau. Per Dekret hat Präsident Erdogan ist die Türkei ausgetreten aus diesem Abkommen, und es wird vermutet, dass er damit den konservativen Kreisen so ein bisschen entgegenkommen will, weil die hatten das schon länger gefordert, dass man da austreten soll, mit der Begründung, die finde ich auch sehr interessant, man schade damit der Einheit der Familie und fördere Scheidungen.
Das geht irgendwie nicht ins Hirn rein, wenn man das hört.
Nein, absolut nicht.
Ehrlich gesagt. Dieses Abkommen, ich könnte mir vorstellen, viele haben das vielleicht zum ersten Mal gehört. Ich bin mir nicht so sicher, ob das schon so richtig auf dem Schirm ist. Köder!
Ja.
Dazu hast du was. Ja,
hauen wir raus.
Die Insiderbox.
2011 ist der Vertrag zu der Konvention gegen Gewalt an Frauen ausgearbeitet worden, den 45 Staaten unterzeichnet haben, darunter eben auch die Türkei. Das Abkommen verpflichtet staatliche Behörden, Opfer zu schützen, Täter strafrechtlich zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass solche Straftaten wie häusliche Gewalt oder Vergewaltigung in der Ehe gar nicht erst passieren. Vergangenes Jahr hatte auch Polen überlegt, auszutreten, das sorgte aber für scharfe Proteste in der EU. Allein in diesem Jahr sind in der Türkei schon mehr als 50 Frauen von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern umgebracht worden. Im vergangenen Jahr waren es 300.
Ja, traurige Bilanz, muss man sagen. In welcher Rolle Erdogan die Frau sieht, ist irgendwie auch am Internationalen Frauentag klar geworden, wo er gesagt hat, die Frau ist vor allem Mutter und die allererste Heimat des Kindes.
Sehr moderne Sicht.
Absolut. Ja, das Ganze hat auch für Proteste gesorgt und ist vielleicht auch ganz interessant zu sagen, dass die Tochter von Erdogan sich sehr für die Frauenrechte einsetzt. Also da gibt es selbst innerhalb der Familie sehr unterschiedliche Gangarten, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall sorgt diese Entscheidung für Proteste.
Und selbst auch der Bürgermeister von Istanbul hat getwittert, dass die Regierung damit den Kampf, den Frauen seit Jahren führen, mit Füßen trete.
Ja, also es dreht einfach auf einmal wieder alles zurück. Und vielleicht so in Richtung Proteste hat man vielleicht noch anderes mitbekommen aus der Woche, nämlich die Ermordung von Sarah E., sagen wir es mal so, in London, die auf dem Nachhauseweg, und ehrlich gesagt eine Situation, die sehr, sehr alltäglich ist. Sie war bei einer Freundin, geht nach Hause und wird von einem Polizisten abgefangen und ermordet. Und das Ganze hat auch eine große Bewegung ausgelöst, Reclaim the Streets, also holt euch diese Straßen zurück, wo Frauen auf die Straße gehen. Und das Ganze hat die Diskussion über die Sicherheit auf dem Nachhauseweg in Gang gesetzt, auch bei uns. Was ich schon irgendwie eine sehr, sehr interessante Diskussion fand, weil es schon sehr alltäglich ist, eben dieses, ja, melde dich, wenn du nach Hause kommst, und dann, ja, nee, ach komm, was soll denn passieren, und so weiter und so fort.
Aber doch, es kennt doch eigentlich jede Frau.
Absolut, und das kam durch diese Diskussion wieder so hoch, dass das jede Frau kennt. Also gab zum Beispiel von 1Live, die haben ins Leben gerufen, so eine Fünf-Finger-Challenge, wo man immer sagen sollte, okay, was hast du schon gemacht? Hattest du zum Beispiel schon einen Schlüssel in der Faust, während du nach Hause gegangen bist? Hast du vielleicht schon deine Haare im Pulli versteckt, damit man nicht gleich sieht, dass du eine Frau bist? Oder einen Anruf gefaked? So der Klassiker. Ehrlich gesagt, so gut wie alles davon habe ich auch schon mal gemacht.
Also du konntest quasi alles alle fünf Finger konntest du dann zur Faust schließen und sagen, das alles ist dir schon passiert.
Nicht ganz, also ich bin, ein Finger war auch, also es war Schlüssel in der Hand, hast du schon einen Live-Standort geteilt für den Nachhauseruf, einen Anruf gefaked, die Haare im Pulli versteckt und den Rest vom Heimweg gerannt. Ich bin jetzt nie nach Hause gerannt, muss ich sagen, das hatte ich nicht, aber die anderen Sachen habe ich schon gemacht. Gefaked, Anruf gefaked vielleicht eher nicht, sondern dann eher tatsächlich dann mit jemandem telefoniert, wenn ich mich unwohl gefühlt habe.
Ja, das kenne ich auch, das stimmt.
Diese Diskussion darum finde ich schon sehr spannend. Auch Männer, die sagen, okay, was können wir denn tun, damit ihr euch nicht irgendwie unwohl fühlt, wenn man sich nachts alleine auf der Straße begegnet. Also ich wurde auch schon auf dem Nachhauseweg gefragt, ob ich... Ich würde sagen, es war vielleicht noch relativ höflich, wenn man das so sagen will. Aber ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht vielleicht kurz mal den Penis in die Hand nehmen möchte.
Oh Gott, es ist einfach so traurig. Also wie dreist einfach, was ist?
Ja, es war auch von daher nicht so eine schöne Situation, weil es war so unter einem, so eine Baustelle, wenn Gehwege überbaut sind, weil da eine Baustelle ist, quasi so eine Unterführung gebaut wird. Also von der Straße ein Stück, das nicht einsehbar ist. Und da drin hat derjenige das dann gefragt.
Ganz ehrlich, diese Gerüste, die meide ich ja sowieso immer nachts. Ich finde es einfach so creepy, weil du nicht siehst, was da so an der Seite passiert.
Ja, das ist so ein Klassiker. Aber diesbezüglich finde ich jetzt auch, was die Diskussion ausgelöst hat, gab es jetzt viele Berichte auch darüber, wie Städte versuchen, Viertel eben frauenfreundlicher zu machen, wo es Beispielstädte gibt. Wien ist da ganz vorne dran, dass man eben schaut, dass es keine uneinsehbaren Ausgänge oder so Sackgassen gibt oder dass alles gut beleuchtet ist. Also es gibt diverse Stadtplaner-Konzepte, zu sagen, okay, man macht Städte gezielt sicherer für Frauen. Finde ich eine ganz spannende Diskussion. Oder diese Taxis nur für Frauen zum Beispiel, oder dass Taxipreise halbiert werden für Frauen zwischen 20 und 5 Uhr morgens. Da sind diverse Sachen im Gange. Bangkok ist da auch ganz vorne mit dabei und versucht, das für Frauen sicherer zu machen. Spannende Diskussion.
Ja, und es gab natürlich dann auch diese wahnsinnig intelligenten Diskussionen dann auch bei Twitter und Facebook in den Kommentarspalten.
Hast du da reingeschaut, ja? Hast du
also so... Ja, ich habe tatsächlich, ich habe es mir angeguckt und wollte mich kurz übergeben, hab's aber zurückgehalten. Und
weil wenn sie halt so einen kurzen Rock anzieht.
Absolut. Also warum gibt es immer noch dieses Argument, was einfach kein Argument ist? Ja, die Frauen sind doch selbst schuld, wenn sie sich so anziehen.
Sie wollen es doch auch.
Genau. Sie wollen es. Sie signalisieren ja mit dem kurzen Rock, mit dem Kleid, dass sie es wollen.
Das ist für immer, finde ich, immer nur das klassische Wiesenargument. Also das ist immer noch so, ja, also Entschuldigung, wer so ein kurzes Dirndl anzieht.
Ja, will's nicht anders.
Der will's nicht anders, absolut.
Ja. Ach ja, können wir das Thema wechseln? Es regt mich nur auf. Ich werde gerade richtig sauer.
Ist mein langes jetzt zufällig eine Ramp für dich?
Passe. Ja, danke für diese Überleitung, Arnold. Wow, wirklich toll. Ja, kommen wir doch zu meinem mysteriösen von Sachsen-Anhalt Ministerpräsident. Und ich sage ihn, ich nenne ihn immer liebevoll Hasselhoff.
Hasselhoff.
Ja, ich muss immer Hasselhoff sagen, obwohl er überhaupt nicht so heißt, aber ja, mein Gott. Ja, Hasselhoff hat einen mysteriösen Tweet abgesetzt letzte Woche oder in dieser Woche. Und zwar hat er einfach nur ein gepostet. Und dafür hat er 15.000 Likes bekommen und es hat eine riesengroße Diskussion, Rätselraten, Interpretationen, das alles hat es ausgelöst. Also sehr die Leute
gesellschaftskritisch wahrscheinlich.
Absolut, oder? Ja, und künstlerisch auch. Mhm. Was will der Tweet mir sagen? Ja, und zwar haben sich dann viele gedacht, okay, was könnte das bedeuten? Ist das irgendwie so eine Einschätzung zur aktuellen Corona-Lage oder was ist das für eine versteckte Botschaft?
Es passt auch immer, oder?
Ja.
Es kann absolut irritierend sein, so spinnt ihr alle, so
ja, absolut.
What the fuck's going on? Ja.
Ja, er hat es dann, dieses große Rätsel hat er gelüftet und hat dann relativ banal erklärt, ja, er wollte gerade was posten.
Wusste aber nicht wie.
Er wollte gerade was posten und dann hat sein Handy geklingelt und er war eben am Smartphone, als er bei Twitter das posten wollte und ist ans Handy rangegangen und beim Telefonieren muss er dann auf den Senden-Button gekommen sein. Also ähnlich wie du, Arnold, wenn du bei Instagram was für uns postest, ist es ihm dann halt auch passiert.
Es ist meistens ein Versehen, ja.
Ja, absolut. Fand ich irgendwie schön zu diesem mysteriösen
Angefangen zu schreiben, oder?
Er wollte irgendwas, vielleicht auch Änderungen oder, das hat er nicht erklärt, was er eigentlich schreiben wollte. Er hat es einfach dabei belassen und er hat es auch nicht gelöscht. Er hat dann nur drunter geschrieben, es ist interessant, was so ein Missgeschick für Reaktionen auslösen kann.
Coffee-Fee.
Genau. So viel dazu. Trump hat es ja dann, der hat ja nicht dazu gestanden, hat es ja dann auch gelöscht, seinen peinlichen Tweet. Aber nein, Hasselhoff hat gesagt, lass ich stehen,
geh
ich zu.
Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Ja.
Nicht schlecht. Äußerst kreativ. Köder, sollen wir zu dem Thema der Woche kommen?
Nee, ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest, aber ich möchte noch mal eine kleine Love Story schnell mit anbringen.
Oh, okay.
Bevor wir zu deiner Kategorie Tiere oder Titten kommen.
Ja.
Also wir beide, Berlin, München, bashen uns ja gerne mal.
Mhm.
Und jetzt ist aber mal was, ja, ist jetzt so was Gemeinsames entstanden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Big Love gerade bei eurem Bayernkönig Markus Söder und unserem Berliner Bürgermeister Müller. Weil beide haben sich jetzt, also ich meine, es ist ja sehr selten, dass die sich mal einig sind, aber diese Woche haben sie beide gesagt, Alter, dieser russische Impfstoff, den müssen wir kriegen. Wir wollen den, bitte, von der Leyen. Lass es geschehen.
Lass es geschehen.
Ja.
Ja, Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja auch gesagt, notfalls im Alleingang.
Mhm.
Also natürlich muss er erst zugelassen werden. Aber notfalls im Alleingang. Vorher müsste man allerdings noch klären, wie man jetzt diesen Impfstoff ausspricht. Weil ganz ehrlich, jede Nachrichtenredaktion macht, also das ist ja ähnlich wie bei Moderna.
Mhm.
Er hat sich ja auch von Moderna dann so ein bisschen in Richtung Moderna entwickelt. Mhm. Und bei Sputnik habe ich jetzt auch schon alles gehört. Sputnik V, Sputnik V. Es hat noch gefehlt, dass jemand Sputnik 4 sagt.
Vielleicht oder so. 5, weißt du.
5, Gott, Entschuldigung. 5. Oder also es ist sehr viel dabei. Russenplörre. Russenplörre. Schön. Einigen wir uns auf Russenplörre.
Ja, schön.
Ja, kommen wir zu Tiere oder Titten. Es war das Ereignis dieser Woche. Wir haben schon mal darüber berichtet. Jetzt ist es endlich soweit. Was ist größer, die Oscars oder die Wahl des Vogels des Jahres? Er steht jetzt fest, Köhler.
Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe jegliche Seiten, die das berichten könnten, und man muss schon sagen, es gibt nicht so viele Seiten, die darüber berichten, habe ich gemieden.
Wie hast du das gemacht? Wie konntest du dieser Info dich entziehen? Bist du 2 Tage lang mit Kopfhörern und Augenbinde durch die Gegend gelaufen?
Exakt.
Also am Abend, Freitagabend, war das Finale der Wahl des Vogels des Jahres. Es wurde sogar übertragen in einem Livestream. Ich möchte dazu, wie groß dieses Ding ist, will ich kurz so ein paar Zahlen droppen, bevor ich den Gewinner verrate.
Dass man mitraten kann, ja?
Ich finde die Zahlen schon krass. Fast 500.000 Menschen haben sich bei dieser Wahl beteiligt, Köhler. Also es ist nichts, wo man sich so lustig drüber machen kann. Das hat sehr viele Leute beschäftigt. Und 10 Nominierte gab's. Die Konkurrenz war stark, denn mitunter war der Eisvogel nominiert. Und das ist, ehrlich gesagt, denkt man sich doch, okay, Eisvogel finden alle am coolsten.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Diese Wahl war sehr professionell aufgezogen, denn sogar eine Band hat gespielt.
Oh Gott. Okay.
Der Vogel des Jahres ist das Rotkehlchen.
Wow.
Und auch das ist doch jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuschend, oder? Das ist doch so ein bisschen, absolut, es ist so ein gewöhnlicher Vogel, es ist so, ist auch so rückschrittlich. Man hätte die Möglichkeit gehabt, irgendwie so neue Zeichen zu setzen. Keine Ahnung, wie war da jetzt alles noch dabei? Die Stadttaube war ja lange der Favorit.
Habe ich auch gedacht, dass dies wird.
Die Stadttaube lange der Favorit, wo man schon dachte, okay, da haben sich wohl ein paar Spaßvögel mit eingemischt und für die Stadttaube gewotet. Weil es geht ja immer so ein bisschen darum, der Vogel des Jahres wird vom Naturschutzbund die Wahl gestellt. Und es geht immer darum, dass ein Vogel immer so eine gewisse Message hat irgendwie. Also für die Moore, für bunte Äcker. Oder was weiß ich. Also soll eben irgendwie einen Umweltschutzaspekt mit reinbringen. Das Rotkehlchen steht jetzt für mehr Vielfalt im Garten. Das ist jetzt irgendwie alles so ein bisschen lame. Jeder kennt das Rotkehlchen. Also da waren coole andere Sachen irgendwie dabei. Taube eben.
Wie ist denn die Begründung?
Damit jetzt einfach am meisten dafür gewotet. Also für die knapp 60.000 Leute haben fürs Rotkehlchen gestimmt, und eben das Motto des Rotkehlchens ist halt irgendwie für mehr Vielfalt im Garten, und Garten ist halt ein großes Thema gewesen letzten Jahr.
Ja.
Viele daheim. Stimmt. Und die Stunde der Vogelzählung gibt es ja immer, zweimal im Jahr. Da haben ja auch so viele Leute mitgemacht wie noch nie. Also Hobby-Ornithologe ist das Ding, glaube ich, gerade.
Mhm.
Also von daher wird es wahrscheinlich das gewesen sein.
Okay. Heftig. Muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
Ja, verdaut das mal. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Aber bevor wir uns verabschieden, 2 Sachen noch.
Oh ja.
Nummer 1, folgt uns auch bei Instagram, Köhler und Arnold, und lasst uns eine Bewertung da bei iTunes. Wir sind aber auch zu hören bei Spotify, Deezer, Amazon, Music, Google Music.
Überall, wo es Podcasts gibt. Zweitens, ihr könnt für uns voten, ganz konkret, und das wäre so schön, ab morgen für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis. Das wäre schön. Tschüss!
Danke!
Tschüss!